Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Gute, aber unterschätzte Filme ohne Verleih in Deutschland laufen auf dem Festival Unknown Pleasures. Zum Beispiel Ishtar mit Warren Beatty und Dustin Hoffman.
They were just a couple of songwriters who came to Ishtar to break into show business. So how do they wind up on everyone's hit list?
Your life is in danger.
Behave normally. We have a gun pointed at your back. No, don't put your hands up, you idiot.
Ishtar, eine Komödie von 1987. Und warum sich dieser und auch aktuelle Independent-Streifen aus den USA lohnen, das verrät uns Festivalchef Hannes Brühwieder gleich selbst. Herzlich willkommen. Touchy Subject, was da heißt, heikles Thema. Und um ein solches geht's gewissermaßen auch jetzt. Schlaf ist nämlich heikel für viele Menschen, sei es, weil der Partner schnarcht, sei es, weil viel zu viel Stress den Geist immer wach hält. Dagegen helfen soll eine App, mit der man im Halbschlaf Quallen tötet und sich dabei angeblich entspannt. Ein französischer Entwickler hat das Smartphone-Programm auf der CES vorgestellt. Das ist die weltweit größte Elektronikmesse, die heute in Las Vegas eröffnet. Es ist also ein ziemlich prominenter Marktplatz und deshalb wollen wir uns die neuesten Gadgets im Bereich Schlafoptimierung mal anschauen. Und zwar mit einer Koryphäe auf diesem Gebiet, mit Christoph Schöbel, Professor für Schlafmedizin mit Schwerpunkt Telemedizin an der Uni Duisburg-Essen. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Professor Schöbel, eine neue App auf der CES soll Gehirnströme unterstützen, die gesunden Schlaf fördern. Man setzt da einen Helm auf und schießt dann im Halbschlaf Quallen ab, statt klassisch Schafe zu zählen. Aus dieser lapidaren Beschreibung heraus, macht das irgendwie Sinn für Sie?
Also ehrlich gesagt wissen wir ja, oder wir nutzen ja Hirnstrommessungen auch bei uns in der Schlafmedizin, um Schlafqualität zu messen. Das heißt, wir wissen, durch Veränderungen der Hirnströme können wir einschätzen, ob jemand wach ist, ob jemand im Leicht-, Tief- oder Traumschlaf ist. Generell geht es auch darum, das ist ja nicht der erste Ansatz, es gibt andere Ansätze, die versuchen entsprechend ähnliche Hirnströme zu nutzen, um eben die Schlafqualität zu verbessern. Allerdings gibt es da wenig Validierungsstudien und man muss ganz klar sagen, das ist ja wirklich im Consumer-Bereich, wie Sie das sagten, im Lifestyle-Bereich, sodass da wirklich valide Daten fehlen.
Mhm. Aber überhaupt die Idee, also Quallen abzuschießen, kann das schlaffördernd sein?
Also im Endeffekt geht es darum, dass man ja in der Einschlafphase Dinge machen soll, die einen entspannen. Auch das Schafezählen soll ja letztlich zu einer monotonen Situation führen, die uns letztlich die Alltagssorgen vergessen lässt und entspannen lässt. Ob da jetzt Quallenschießen dazugehört, kann ich Ihnen nicht sagen, aber das ist sozusagen der Mechanismus dahinter. Wie Sie das letztlich machen, ist jedem Einzelnen selbst überlassen. Ob Sie dann so einen Helm dafür brauchen, das muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden.
Und der Ansatz, also bestimmte Hirnströme zu unterstützen, der ist aber schon klug.
Diesen Ansatz gibt es. Also man hat versucht, dass man wirklich durch Interaktionen entsprechend die Hirnwellen stimulieren will und unterstützen will, die zum Beispiel in einem Leicht- und Tiefschlaf zu eigen sind. So gibt es schon Versuche, dass man zum Beispiel über Rückkopplung von Tönen, die im nicht hörbaren Bereich liegen, entsprechende Wellen stimulieren möchte, die dann zu einer besseren Schlafqualität führen können.
Das Ganze kommt ja nun per App daher. Klar, also Apps sollen ja mittlerweile alles regeln. Andererseits frage ich mich ja, durch die Apps, die halten uns ja eigentlich vom Schlafen ab. Also wenn man immer wieder auf sein Telefon guckt, möglicherweise durch das blaue Licht gestört wird, aber eben auch durch diese Erwartung, dass die App mir jetzt was bietet, mich unterhält.
Genau, da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Im Endeffekt geht es darum, dass wir aktuell in einer Zeit leben, wo wir uns letztlich wirklich selbst optimieren wollen. Und da zählt natürlich für viele Leute der Schlaf mit dazu. Klar, Schlaf ist wichtig, genauso wie Bewegung und Ernährung für Prävention, für die Gesunderhaltung. Man muss aber ganz klar sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die durch kontinuierliche Übung wirklich verbessert werden können, kommen wir beim Schlaf leider irgendwann an eine Grenze. Je mehr wir wollen, dass wir besser schlafen, umso weniger tut uns manchmal der Körper den Gefallen. Und Sie haben völlig recht, wenn ich ein sensibler Schläfer bin und eh schon mir Sorgen um meinen Schlaf mache, können diese Sorgen natürlich durch die Apps noch verstärkt werden. Das heißt, Sie können sich erst recht eine schöne Schlafstörung dadurch provozieren, indem Sie sich völlig auf diesen Schlaf und die vermeintliche Störung fokussieren. Denn ehrlich gesagt, manchmal sind es ganz einfache Sachen, die zu den Schlafstörungen führen. So zum Beispiel das Nicht-Abschalten-Können, Stress auf Arbeit, Stress im Beruf, Familie. Das sind alles Faktoren, die unseren Schlaf beeinträchtigen. Und wenn wir uns noch ablenken landen wir vielleicht sogar in einem chronischen Schlafdefizit. Das heißt, wir geben unserem Körper gar nicht mehr den Raum für genügend Schlaf, wundern uns dann, dass wir tagsüber entsprechend nicht leistungsfähig sind. Und man muss eben ganz klar sagen, da sattelt jetzt gerade eine gesamte Industrie auf, man nennt es sogar Sleeponomics. Das heißt, diese Industrie versucht entsprechend durch Angebote, die sich natürlich bezahlen lässt, sie in diesen Schlaf besser reinzufinden. Aber das kann man letztlich auch wirklich mit einfacheren und vor allen Dingen billigeren Mitteln erzielen.
Also kann mir eine App eigentlich gar nicht helfen dabei?
Wir behandeln ja in der Klinik Patienten, die chronische Schlafstörungen haben und gucken uns an, ob diese chronischen Schlafstörungen eine Ursache haben. Die häufigste chronische Schlafstörung ist die sogenannte chronische Insomnie. Das sind chronische Ein- und Durchschlafstörungen, die an der Mehrzahl der Tage der Woche auftreten, mit entsprechenden Beeinträchtigungen des Tagesbefindens für mindestens 3 Monate anhalten und für die es keine wirklich erklärbare Ursache, wie zum Beispiel einfach zu wenig Schlaf gibt. Bei diesen Patienten kann es mitunter sinnvoll sein, dass man Apps einsetzt, die zum Beispiel in den Bereich der kognitiven Verhaltenstherapien gehen. Das heißt, man klärt den Patienten über die Natur des Schlafes auf, versucht auch eine falsche Erwartungshaltung an den Schlaf zu verhindern und entsprechend dem Patienten durch Entspannungsmethoden auch wieder zu helfen, den Schlaf wieder selbst zu erlernen. Denn das ist sozusagen das Wichtige bei dieser Form der Schlafstörung, dass man sozusagen dem Patienten Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Und das kann mitunter durch geeignete Apps gut unterstützt werden.
Schlaf-Apps sind der Burner bei der Elektronikmesse CES in Las Vegas. Dabei bringen die Programme meistens nichts und kosten im Zweifel nur unnötig Geld, hat uns Schlafforscher Christoph Schöbel verraten. Herzlichen Dank. Vor lauter Hollywood- und Netflix-Produktionen, die mit großem Getöse Kinos und Home-Bildschirme fluten, vergisst man manchmal, dass auch die Amerikaner feines Independent-Kino machen, dass es auch in Deutschland dann ankommt. Darum kümmert sich das Festival Unknown Pleasures in Berlin, läuft seit Jahresbeginn und noch bis Mitte Januar, gegründet und kuratiert von Hannes Brühwiler. Willkommen im Studio.
Hallo.
Ja, Herr Brühwiler, Sie kündigen Ihre Filme folgendermaßen an: Daring in Form and Content, Diversified and Adventurous. They function as both intelligent and entertaining cinema. Also Sie legen die Latte ziemlich hoch. Wie finden Sie denn solche Knallerstreifen, die es dann doch nicht in den Mainstream geschafft haben?
Also ich recherchiere relativ viel. Also der erste Ort, wo ich Filme sehe, sind Festivals, andere Festivals, wo ich dann schon die ersten Titel auswähle.
In den USA?
In Europa.
Ach so.
Ich würde gerne in die USA, aber das muss ich noch ein bisschen warten, bis das Budget. Aber es ist jetzt so mit dem Internet, Blogs und Freunde. Ich habe einige Leute in den USA, die mir immer Tipps geben. Und ich weiß auch ein bisschen, welche Blogs oder welche anderen Festivals ich schauen muss. Und so suche ich mir wie so ein Puzzle so ein bisschen das dann zusammen und frage die Leute dann auch direkt an.
Und wie schwierig und teuer ist es dann, diese Perlen selber zu lizenzieren?
Also die größte Herausforderung sind oft die Premiere. Also gerade wenn Filme einen Weltvertrieb haben, dann ist natürlich die Frage, wo ein Film Deutschland-Premiere, Europa-Premiere hat, wichtig. Und das ist ein Kriterium, an dem ich oft scheitere, was auch völlig in Ordnung ist, weil ich brauche nicht eine Europa-Premiere, da sollen sie lieber auf ein größeres Festival gehen. Das ist eigentlich so die Haupthürde, der ich begegne.
Aber Sie schaffen es auf jeden Fall immer, ein großes Programm zusammenzustellen. Eröffnet haben Sie in diesem Jahr mit Give Me Liberty. Das ist ein Film über einen Krankentransportfahrer in Milwaukee, bei dem irgendwann das komplette Chaos ausbricht.
Pick up the radio. Answer me. Where are you?
I should be there in 10. I'll be there soon.
They need to go to the grocery store. You. They have to go to dialysis. You. They have to get home. It's you.
You guys are still here?
Да, здесь автобуса нет до сих пор.
Виктор, надо. Надо.
Babylonische Sprachenverwirrung im Transporter. Hannes Brühwiler, warum dieser Film beim Festival?
Ich suche ja jedes Jahr so Filme, die mich überraschen, überrumpeln, und ich habe noch nie von diesem Filmemacher gehört. Und ich finde, einerseits ist das ein fantastisches Roadmovie, 24 Stunden im Leben von diesem jungen Mann, wie er völlig, fast schon unkontrolliert, wie so eine Flipperkugel in so einem Flipperkasten, wird er durch diese Stadt geschleudert. Und das sind viele Laiendarsteller, also ist ein wahnsinniges Ensemble. Und gleichzeitig, was mir auch immer wichtig ist, hat der Film auch eines etwas Utopisches. Es ist so ein großes Miteinander, Menschen aus verschiedenen Ländern, und auch was Politisches, weil Milwaukee ist eine Stadt, in der bis heute die Trennung zwischen Schwarz und Weiß, also die Armut, Arbeitslosigkeit und auch wo wer wohnt, sehr, sehr hoch ist in den USA. Und das spiegelt sich alles in diesem Film.
Mhm. Politik ist da auch gleich das richtige Stichwort. Gehen wir noch auf ein anderes Beispiel. Die böse Rassismuskomödie Sorry to Bother You. Ein schwarzer Callcenter-Mitarbeiter wird erfolgreich, als er eine weiße Stimme imitiert.
Hey, hello. Mr. Davison, Cassius Green here. Sorry to bother.
Let me give you a tip. You want to make some money here? Use your white voice.
My white voice?
I'm never talking about Will Smith's wife, like this young blood.
Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regalview.
As always, we'll be getting that out to you right away.
You're doing so good with the voice thing.
Holla, 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 holla!
Yeah. Oh yeah! All right!
Ja, also Sorry to Bother You war erfolgreich in den USA, hat aber keinen deutschen Verleih gefunden. Hannes Brühwieder, haben Sie dafür eigentlich eine Erklärung?
Nein, dafür habe ich keine Erklärung, weil das ist auch ein Debütfilm. Der Regisseur heißt Boots Riley und das ist mir auch so ein bisschen ein Rätsel. Also ich denke, der wird auf Streaming-Plattformen vielleicht mal gezeigt, aber die ganze Kraft und der ganze Biss, finde ich, der kommt vor allem auf dieser großen Leinwand zum Tragen. Wenn man, und vor allem auch, was ganz wichtig ist, mit anderen Leuten sich den Film anschaut, in einem Publikum. Das ist bei jeder Komödie oder Satire dann nochmal besser.
Ja, dass solche Filme im Trump-America überhaupt entstehen, das lässt aber schon hoffen, oder?
Ja, also das auf jeden Fall. Ich meine, wir wissen ja, es ist ein sehr gespaltenes Land. Also, und die Filme reflektieren das natürlich auch. Und alle Filme, die ich dieses Jahr zeige, sind ja, würde ich jetzt sagen, in den ersten 2 Jahren von Trumps Präsidentschaft entstanden. Und es ist schon spannend zu schauen, wie man sieht, was verschiedene Formen diese Filme zu suchen, darauf zu reagieren. Also nicht nur auf Trump, aber auf das Gesamt. Auf dieses gesellschaftliche Klima im Allgemeinen.
Also das ist dann schon auch so ein bisschen ein Motto in dem Festival, dass Sie sich politische Filme raussuchen, die auf den jeweiligen Zeitgeist eingehen, denn Sie zeigen ja auch ältere Filme.
Hm. Genau, also ich suche jetzt nicht explizit, also ich sage mir nicht, ich möchte jetzt hier nur politisches Kino schauen, aber das ist was mich persönlich auch sehr interessiert. Und also gerade dieses Jahr ist es mir dann schon aufgefallen, als das Programm fertig war, dachte ich, ups, das ist wieder doch viele politische Filme, was natürlich nicht schlimm ist, aber das war jetzt nicht so geplant ursprünglich.
Mhm. Weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben keine Erklärung, warum es nicht in den deutschen Verleih schafft. Gerade dieser Film, wo wir eben den Ausschnitt gehört haben, Sorry to Bother You, ist das vielleicht ein dezidiert eben doch amerikanisches Thema, was bei uns nicht ganz so verfängt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube eigentlich nicht, weil also der Film geht ja auch weiter. Es geht ja nicht nur um Rassismus, es geht auch um Kapitalismus und sozusagen die Ausbeutung des kapitalistischen Systems. Also das ist natürlich eine absolut universelle Frage. Mhm. Ich glaube einfach, dass der doch zum Teil wirklich sehr böse ist und dass da viele vielleicht doch ein bisschen Angst haben oder ein zu großes Wagnis ist, weil sie denken, da kommt dann doch sowieso niemand. Und ich weiß es nicht. Also die erste Aufführung lief wahnsinnig erfolgreich, drum, ja.
Ist es eigentlich so, dass nachdem Sie Filme gezeigt haben auf Ihrem Festival, dann andere auf Sie zukommen und sagen, Mensch, den Film wollen wir vielleicht doch nochmal auf die Leinwand bringen?
Also es gibt durchaus Kinos, es gibt eigentlich jedes Jahr, dass Kinos mir schreiben und sagen, ich würde gerne diesen Film nachspielen und dann den Kontakt zum Regisseur oder zum Produzenten, und das passiert regelmäßig und das finde ich auch super, das freut mich dann jedes Mal.
Warum konzentrieren Sie sich überhaupt auf US-Independent-Filme und nicht vielleicht erweitern das Spektrum auf, sagen wir mal, kanadisch, französisch oder wie auch immer?
Weil das ist schon so ein Riesenmarkt, und was ich halt an dem US-Independent-Film interessant finde, der hat natürlich eine ganz lange Geschichte, die ich interessant finde, aber vor allem auch durch dieses Hollywood. Also ich finde, je stärker sozusagen der Gegenpart ist, und mir geht es auch gar nicht darum, jetzt Hollywood zu verurteilen, aber je stärker sozusagen der Gegenpart ist, desto besser kann man sich auch daran reiben. Und das, finde ich, zeichnet das Independent-Film auch aus, im Gegensatz zu vielen anderen unabhängigen Kinos in anderen Ländern.
Mhm. Apropos Reiben, also zweiter Schwerpunkt des Programms, diesmal die Retrospektive zu Elaine May, deren Abenteuerfilm Ishtar von 1987 mit Warren Beatty und Dustin Hoffman ein gigantischer Flop war. Wieso sie?
Weil ich wollte es schon lange eigentlich zu ihr was machen und sie ist ziemlich vergessen. Also ihre Filme, ihre Regiearbeiten sind ziemlich vergessen. Man erinnert sich vor allem an diesen Flop bis heute. Wenn man ihren Namen hört, denkt man, oh Gott, da war doch dieser schlimmste Film aller Zeiten. Da
noch 3 weitere große Filme gemacht.
Genau, und sie hat insgesamt 4 Filme gemacht zwischen 71 und 87 und war in den 70ern, sie war die einzige Frau, die in Hollywood für ein Studio Filme machen durfte. Und das sind, finde ich, großartige Filme mit einem wahnsinnigen Gespür für Komik, einen ganz tollen Schauspielerführung. Und natürlich hat sie auch eine ganz andere Sensibilität als das New Hollywood damals, also Scorsese, Coppola, das waren ja schon sehr durch Männer dominierte Filme und da hat sie halt einen ganz anderen Ansatz.
Also sie hatte gewissermaßen eine Vorreiterrolle als Regisseurin inne zu der damaligen Zeit. Ist das heute auch noch sozusagen sie als Role Model? Wie sehen Sie das?
Also sie ist schon, würde ich schon sagen, so eine für viele auf jeden Fall ein Role Model und auch so eine Kultfigur. Das also habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich das angekündigt habe. Ihre Filme waren das, auf was die meisten Leute reagiert haben. Sofort, oh, endlich können wir die mal sehen und super. Und ich glaube schon, und sie arbeitet auch an einem neuen Film wieder, jetzt nach 30 Jahren, was ich auch interessant finde. Ich glaube schon, dass sie für viele so eine Inspirationsquelle in der Form dann ist.
Also Ishtar, diesen Flop zeigen Sie auch, der war sogar für die Goldene Himbeere nominiert. Was war in dem Film, dass er so gefloppt ist?
Ich kann mir das eigentlich, also gerade wenn man jetzt nochmal anschaut heute, nur sehr schwer erklären. Also die naheliegendste Erklärung ist einfach, dass auch wieder das Politische hier, Ishtar geht ja um zwei völlig talentlose Sänger, die durch ein imaginäres Land in Nordafrika ziehen und das ist ein ganz böser Film eigentlich über die ahnungslose US-Außenpolitik. Und das 1987, als Reagan überragend wiedergewählt worden ist, muss für viele ein riesen Affront gewesen sein, dass hier eine Filmmacherin kommt, die sagt, die haben noch keine Ahnung von Außenpolitik.
Und das ist ja unter Bush wieder ungeahnt aktuell geworden.
Ja, ja, absolut.
Was macht die Filme ansonsten von ihr aus, wenn sie eben auch sagen, sie ist bis heute ein Role Model, also gerade wenn es um MeToo geht?
Also ich finde, vor allem interessant sind die Männerfiguren bei ihr. Und da, sie zeigt auch, dass, auch wenn es Hauptfiguren sind, muss man die nicht mögen. Also Mikey und Nicky, wo John Cassavetes und Peter Falk die Hauptrollen spielen, das ist wirklich ein ganz finsteres Bild von einer gewissen Männlichkeit, obwohl es die Helden des Films sind. Und das finde ich total spannend zu sehen. Ja, sie nimmt die als die beiden Hauptdarsteller, aber das müssen deswegen keine guten Menschen sein.
Dailene May, Schwerpunkt beim Independent Film Festival Unknown Pleasures. Hannes Brühwieler ist der Kurator und der Gründer dieses Festivals. Danke, dass Sie da waren.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Michael Leverkus.
Der Literaturkritiker und Mitbegründer der ARD-Kultursendung Titel, Thesen, Temperamente, Wilfried F. Schöller, ist tot. Er starb mit 78 Jahren in Berlin, wie seine Familie mitteilte. Ab 1972 war Schöller Redakteur beim Hessischen Rundfunk und setzte sich vor allem für die Vermittlung ostdeutscher Autoren wie Uwe Jonsson oder Christa Wolf an das westdeutsche Publikum ein. Zu seinen wichtigsten Werken gehören Arbeiten über Franz Marc und Heinrich Mann. Als Herausgeber war er unter anderem für die Tagebücher von Klaus Mann verantwortlich. Schöller schrieb auch zahlreiche Hörspiele und Fernsehdrehbücher. 1990 wurde er mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet. Von 2002 bis 2009 war er Generalsekretär des PEN-Zentrums Deutschland. Genau 5 Jahre nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo treten heute mehrere Redaktionsmitglieder erstmals wieder live im französischen Fernsehen und Radio auf. Sabine Wachs.
Charlie lebt, das ist die Botschaft der Redaktion für das Jahr 2020. Ein Jahr, in dem in Paris der Prozess gegen die Komplizen der Attentäter beginnt. 2020 ist aber auch das Jahr, in dem Charlie Hebdo sein 50-jähriges Bestehen feiert. Am Abend soll es bei Radio France eine öffentliche Diskussionsrunde geben.
Am 7. Januar 2015 hatten 2 schwer bewaffnete Islamisten die Redaktionsräume von Charlie Hebdo in Paris gestürmt. 12 Menschen wurden getötet. Darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Facebook will künftig sogenannte Deepfakes und andere manipulierte Videos aus seinem sozialen Netzwerk entfernen. Davon ausgenommen seien Filme, bei denen es sich um Parodien oder Satire handele, erklärte das US-Unternehmen in einem Blog. Deepfakes sind mit Hilfe von künstlicher Intelligenz manipulierte Videos. Darin werden beispielsweise Gesichter ausgetauscht oder Menschen Worte in den Mund gelegt, die sie nicht gesagt haben. Im vergangenen Jahr hatte Facebook sich geweigert, ein manipuliertes Video mit der Politikerin Nancy Pelosi zu löschen. Darin wird sie lallend und sich immer wieder versprechend gezeigt. Heute Abend wird die Filmbiografie Lindenberg – Mach dein Ding in Hamburg uraufgeführt. Die Regisseurin Hermine Hundgeburt berichtete im Deutschlandfunk Kultur von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Rockmusiker Udo Lindenberg.
Er hat mir eine große künstlerische Freiheit gegeben. Und das ist natürlich sensationell. Udo, der weiß genau, wovon er spricht. Der weiß, was man braucht, um ein künstlerisches Produkt wirklich auch machen zu können, damit es wirklich gut wird. 1000 Wege führen nach Rom. Und ich denke, da muss man vertrauen und loslegen. Wenn man die Menschen bremst in dem, was sie tun oder immer kontrolliert, dann wird da gar nichts draus. Ich fand das sehr clever und auch sehr loyal mir gegenüber zu sagen, Hermine, du machst das schon. Und ich habe dann losgelegt.
Im Oktober war Udo Lindenberg mit dem Bundesverdienstkreuz unter anderem für sein Engagement gegen die deutsche Teilung ausgezeichnet worden. Heute Abend wird er bei der Vorstellung des Films in Hamburg erwartet. Am 16. Januar kommt Mach dein Ding regulär in die Kinos.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich habe hier eine Graukollektion von einer belgischen Firma.
Herr Winkelmann.
Ich weiß schon. Da haben Sie 28 Grautöne in jeder Qualität. Da werden Sie bestimmt zufrieden sein. Mausgrau, Staubgrau, Aschgrau, Steingrau, Bleigrau, Zementgrau.
Herr und Frau Melzer wollen ja wohl was Frisches, so mehr ins Gelbe oder Grüne.
Hatte ich auch gedacht, aber damit waren die Herrschaften eben nicht zufrieden.
Loriot im legendären Ödipussy. Warum Grau immer eine Innenfarbe bleiben wird, das ist Thema gleich in unserer Design-Kolumne gestalten. Hallo zusammen. Vom Silberstreif am Horizont kommen wir jetzt zum Silberfunkeln der Platinen, zu finden in den Augen der Hardware-Hackerin Helen Lee. Helen Lee bricht mit ihrer Arbeit die Grenzen des traditionellen Technologieverständnisses auf. Und wie genau sie das tut, das weiß Anna Loll. Sie stellt uns Helen Lee vor.
Auf Einkaufstour in Berlin-Kreuzberg mit Helen Lee, Künstlerin, Erfinderin und vor allem eins. Hardware-Hackerin.
Okay, we're in one of my favorite stores in Berlin. It sells lots of different craft materials.
Wir sind hier in einem meiner Lieblingsläden in Berlin. Hier kann man verschiedene Bastelmaterialien kaufen, von Spezialpapier über Laserschneidematerialien bis hin zu 3D-Druckfilamenten und fantastische Stickerei und Kunst. Einfach alles, außer Elektronik.
Elektronik kauft die 36-jährige Britin mit dem wilden Lockenkopf woanders. Doch bevor es um Kabel und Schaltkreise geht, sucht Helen nach Inspiration im Material. Gerade arbeitet sie an einer Serie von Musikinstrumenten. Besonders hoch im Kurs steht bei ihr alles, was Gold glitzert. Im Bastelladen bleibt Helen an einem Regal mit dicken, kupferbeschichteten Folien stehen.
Look at these beautiful foils.
Schau dir diese schönen Folien an. Es ist dickes Papier, aber es ist leitfähig. Man kann etwas wirklich Interessantes daraus erschaffen. Sogar Origami kann man mit so einem Stück Kupferfolie falten. Das ist schon toll, oder?
Kind of cool, I think, you know?
Dann geht es zu den Metallstäben, wegen derer Helen eigentlich hier ist. Die Erfinderin zieht lange silber- und goldfarbene Stangen aus den Regalboxen. Sie testet sie, indem sie sie leicht beugt.
Look at this. Oh my gosh.
Sieh dir das an. Oh mein Gott, das ist riesig und kostet 26 Euro. Damit könnte man definitiv jemanden verletzen. Aber das macht kein Boing und ich will, dass es Boing macht.
Ihre Musikinstrumente nennt Helen Creatures, Geschöpfe. Oder, etwas technischer, Capacitive Touch Circuit Sculptures, kapazitative Berührungsschallskulpturen. In ihrer Wohnung in Berlin-Neukölln stellt sie eine davon vor. Das Instrument mutet etwas an wie ein außerirdischer Igel. Helen spielt es, indem sie die goldschimmernden Stachel, offengelegte Schaltkreise, an unterschiedlichen Stellen berührt. Ursprünglich kommt Helen aus Wales. Nach Berlin zog sie vor einem Jahr. Teure Mieten machten in London ihrem Lieblings-Makerspace den Gar aus, frei übersetzt ins Deutsche, ein Hardware-Bastel-Atelier. Die Maker-Szene ist mit der Hacker-Community eng verbunden. Der Unterschied zwischen ihnen liegt vor allem darin, dass Maker den Fokus auf das Erfinden mit Hardware legen. Hacker hingegen können meist zwar auch mit Hardware umgehen, konzentrieren sich jedoch auf das Spiel mit Software. Helen nun mischt die verschwisterten Szenen als eine Art moderne Mary Poppins mit ihren Erfindungen, Visionen und einer ausgeprägten Begeisterung für Lippenstift wie für Lötkolben gut gelaunt auf. Mit ihrer Arbeit versucht sie, mit traditionellen Grenzen und Rollenklischees zu brechen. Eines ihrer Mittel sind Nähworkshops der besonderen Art.
Ich habe da diesen großen Nähworkshop in London gemacht. Ein paar Jungs kamen rein mit überbordendem Selbstbewusstsein. Die dachten offenbar, sie würden sich als herausragend hervortun. Tatsächlich konnten sie kaum einen Knoten binden. Doch dann war da dieses kleine, Kopftuch tragende 9-jährige Mädchen. Es war sehr ruhig und sehr bescheiden und übertraf alle. Ihre Arbeit war unglaublich.
Dieser Anspruch, Strukturen aufzubrechen und neu zu denken, ist typisch für die Hacker- und die Maker-Szene. Helen hält die informelle Lernumgebung dort für radikal. Also erfand Helen eine Herde unzuverlässige Papp-Einhörner.
Sie waren ziemlich unzuverlässig. Aber die Tatsache, dass sie ihre eigenen Wege gingen und die Tatsache, dass manche Teile von ihnen abfielen, führte dazu, dass ganze Gruppen von Menschen sich in sie verliebten und beschlossen, ihre eigenen zu bauen.
Während Perfektion abschreckt, macht Unvollkommenes eben Mut, Dinge auszuprobieren. Doch diese spielerische und gleichzeitig technologiekritische Perspektive vermisst Helen, wenn es darum geht, gerade Kinder für Technologie zu begeistern. Ein weiteres Thema, das ihr besonders wichtig ist.
So I'm really interested in examining,
also was mich wirklich interessiert, ist, für wen Technik gemacht wird und wie sie unterrichtet wird. Da gibt es viel zu tun, um den Zugang zu Technologie demokratischer und sozialer zu machen und ja, einfach Freude und Licht und Kunst in das Thema zu bringen. Am Ende des Tages ist die Technologie keine abstrakte, kalte Mathematik. Es ist ein Werkzeug, das man für alles Mögliche benutzen kann, so wie Stift und Papier.
Das sagt die Hardware-Hackerin bzw. Makerin Helen Lee.
Gestalten. Architektur und Design.
Mein grauer Pulli, den ich heute zufällig trage, weist mich aus als Connoisseur zeitlosen Stils und guten Geschmacks, so erfuhr ich es von Kompressor-Gestalten-Kolumnistin Cora Knoblauch. Sie hat sich die Farbe Grau in Sachen Mode und Design vorgenommen und ein ambivalentes Verhältnis festgestellt.
Wenn Menschen nach ihrer Lieblingsfarbe befragt werden, sagt nur etwa 1% der Befragten Grau. Kein Wunder, Trostlosigkeit, Langeweile und trübe Gefühle werden mit dieser unbunten Farbe assoziiert. Blickt man jedoch in die Schaufenster mittel- und hochpreisiger Modeboutiquen, hängen dort zwischen den jeweiligen Saisonfarben graue Kleidungsstücke seit Jahrzehnten. Also diese Farben heißen natürlich nicht einfach Grau, sondern Pavilion Grey oder Warm Silver. Grau fällt nicht auf, mit einem grauen Mantel oder Pulli kann man fast nichts falsch machen. Ist Grau also schlichtweg mutlose Diplomatie? Zu Besuch in einem schwedischen Laden für Inneneinrichtung, der die Farbe Granit zu seinem Markennamen gemacht hat. Elliot Barba kommt aus Stockholm und ist Visual Merchandiser der Firma, also so etwas wie ein Verkaufsexperte für die Optik.
Wenn wir uns über die Faszination von Grau unterhalten, müssen wir auch über das Wetter in Nordeuropa sprechen. Viele Wochen im Jahr schauen wir in eine graue Natur. Es ist für uns eine natürliche Farbe. Doch Grau bringt Farben zum Leuchten. Vor einem grauen Hintergrund, zum Beispiel auf einem grauen Sofa, kommen rote und orangene Kissen viel stärker zur Geltung als auf einem eh schon farbigen Sofa. Und weil wir einen so langen, trostlosen Winter haben, können wir den Sommer und seine Farben viel mehr wertschätzen als ohne graue Jahreszeit. Ich denke, das können wir auch auf unsere Inneneinrichtung übertragen. Auf eine schöne Art.
Ein graues Sofa mit roten Kissen löst bei uns Nordeuropäern also eine ähnliche Emotion aus wie die ersten Frühblüher nach einem kalten, dunklen Winter. Und mit diesem Gefühl lässt sich hierzulande offenbar gutes Geschäft machen. Die schwedische Kette expandiert in Deutschland wie kaum ein anderes Unternehmen für Designer-Krimskrams. Das Lieblingsgrau des schwedischen Stylisten Elliot ist übrigens Betongrau. Apropos Betongrau, von wegen 50 Shades of Grey, 65 Grautöne zählt ein Handbuch der Farbpsychologie auf. Von Aluminium und Aschgrau über Bleigrau, Lichtgrau, Stahlgrau bis zu Zementgrau. Aber ist Grau überhaupt eine Farbe? Ich frage den Kunsthistoriker Stefan Trinks.
Im physikalischen Sinne sicher nicht. Es ist eine Mischung aus 50% weiß, 50% schwarz und damit sind beides keine physikalischen Farben. Aber im kunsthistorischen Sinne selbstverständlich, ist sogar eine der wichtigsten Farben von Anbeginn der Malerei an.
Der flämische Maler Jan van Eyck erfand vor 600 Jahren die Ölmalerei und begann mit grauen Bildern, der sogenannten Grisaille-Malerei. Die beinahe ikonischen Bilder eines der bekanntesten deutschen zeitgenössischen Maler basieren ebenfalls auf Grau. In den 60er Jahren begann Gerhard Richter damit, Leinwände grau zu streichen, Zunächst, weil er nicht wusste, was er malen sollte, wie er in Briefen schrieb.
Gerd Richter sagt, Grau löst keine Emotionen aus und genau das möchte er mit seinen grauen Bildern erreichen. Aber das ist eben ein Paradox. Natürlich löst Grau Emotionen aus und hat Bedeutung. Das ist im Gegenteil Grau, die Farbe unserer Träume beispielsweise und damit natürlich hoch aufgeladen.
Angeblich träumen wir vor allem in Grautönen. In unsere Kleiderschränke zog der sprichwörtliche graue Herrenanzug bereits Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Ein Modeimport aus dem industriellen England. Der schlichte graue Herrenanzug wurde zum Sinnbild des Mannes von Welt. Naja, des nordeuropäischen Mannes von Welt. Der italienische Brioni-Nobelschneider Umberto Angeloni hingegen lästerte vor 20 Jahren über graue Anzugträger und deren graue Krawatten.
Bei einem, der Grau in Grau trägt, fällt mir nur eines auf. Nichts. Dieses riesige, absolute Nichts.
Dieses vernichtende Urteil trifft mit Sicherheit auch auf Michael Endes Graue Herren in seinem Roman Momo zu. Nur eines von vielen Beispielen in der Literatur, die alles Negative an diese Farbe koppelt. Ist Grau also nicht doch die Farbe der Emotionslosen, frage ich den Kunsthistoriker Trinks.
Nein, es ist im Gegenteil die aufwühlendste Farbe, denken wir immer an das Grau unserer Träume. Wir träumen ja nicht farbig, aber wir wissen natürlich genau, was da für Farben einzusetzen werden. Und insofern ist Grau sozusagen die fantasieanregendste Farbe überhaupt, weil wir automatisch diese Nuancen der unglaublichen Fülle von Grau automatisch ausfüllen.
Wer an einem tristen Wintertag also an einem asphaltgrauen See spazieren geht, der muss sich lediglich ein bisschen anstrengen. Die Fantasie kann die trübgrauen Nuancen mit den Farben des Sommers ausfüllen. Wem es denn gelingt.
Wir blenden Grau. Grau ist eine omnipräsente und wichtige Farbe, hat Cora Knoblauch herausgefunden.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.